your engine.
Der eine Max kommt aus Holland, der andere Max geht nach Holland. Das sind die Schlagzeilen vor diesem Motorsportwochenende. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Natürlich sind die Augen der meisten Motorsport-Experten an diesem Wochenende nach Japan gerichtet. Dort findet bereits der 4. WM-Lauf der Formel 1 2024 statt. Max Verstappen möchte Revanche nehmen in Japan, in Suzuka, für seinen Ausfall beim letzten Rennen im Albert Park im australischen Melbourne. Wir allerdings schauen auch in die Niederlande, in die Heimat von Max Verstappen. Dort nämlich ist am Wochenende Crunchtime in der Eisspeedway-Weltmeisterschaft. Und in dieser Einzel-WM, da kann in Max Niedermeyer, ein Bayer, 36 Jahre alt, Geschichte schreiben. Max Niedermeyer reist als WM-Zweiter mit nur 2 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer in die Heimat von Max Verstappen in Heerenveen. Im friesischen Teil der Niederlande, gar nicht weit weg von der Grenze zu Deutschland, findet am Samstagabend der vorletzte und am Sonntagnachmittag der letzte große Preis des Jahres statt. Und möglicherweise kann Max Niedermeyer in die Fußstapfen respektive die Spurrillen seines gleichnamigen Vaters treten. Der war 1983 nämlich Mannschaftsweltmeister. Und jetzt kann Max Niedermeyer Junior als erster Deutscher womöglich Einzelweltmeister werden. Wer dazu mehr erfahren möchte, dem seien die diversen Podcasts der Pitcast-Reihe ans Herz gelegt, die wir diese Woche bereits produziert und veröffentlicht haben. Nicht zuletzt natürlich die große Vorschau mit O-Tönen von Max Niedermeyer und allen anderen wichtigen Eisspeedway-Fahrern Deutschlands und dazu auch ein großes Interview mit Tobias Busch, der genau erklärt, wie Eisspeedway und wie dazu im Vergleich Sommerspeedway funktioniert. Diese Podcasts findet ihr auf der Internetseite pitwalk.de oder auf allen relevanten Podcatcher-Seiten. Und natürlich werden wir an diesem Wochenende auch live aus Heerenveen bei der Titelentscheidung den ein oder anderen Podcast online stellen und gleichzeitig viele spannende Hintergrundgeschichten für die kommenden Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk, also Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, recherchieren. In diesem Pitcast allerdings beschäftigen wir uns mit der Formel 1 in Suzuka. Ihr könnt euch das Gespräch mit Inga Stracke und mir, Norbert Okenga, übrigens auch als Video angucken auf dem YouTube-Channel von Pitwalk TV. Wenn ihr also sehen möchtet, wie wir beide ausschauen, während wir über die Formel 1 diskutieren, dann klickt auf YouTube Pitwalk TV und gebt uns dort ein paar Likes, Däumchen und Abos. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Podcast der Pitcast-Reihe. Die Formel 1 in Suzuka, die ultimative Vorschau auf die wohl spannendste, spektakulärste Rennstrecke des Jahres. Es gibt einige neue Updates an diesem Wochenende in Suzuka. Allen voran natürlich die bislang überlegene Marke Red Bull, die im freien Training einen neuen Unterboden ausprobiert und damit in einem anderen Entwicklungsrhythmus momentan unterwegs ist als die Verfolger. Der Unterboden wird gegengetestet, wie es im freien Training so üblich ist. Je nachdem, ob besser oder ob schlechter oder ob gleichbleibend, wird er auch im Qualifikationstraining und im Rennen dann unter die Autos geschraubt werden oder wieder durchs alte Exemplar ersetzt werden. Darum gab es heute zum Teil widerläufige Fotos, wo man sagt, da ist ja gar nichts Neues dran. Aber sehr wohl gibt es einen neuen Unterboden bei Red Bull. Und es gibt auch einen neuen Unterboden bei Aston Martin. Mercedes hat auch einige eher verhuscht wirkende Updates mitgebracht nach Suzuka in Japan. Alle anderen bleiben zunächst einmal auf dem Stand der Dinge, wo sie sind. Das heißt also, Red Bull hat die Möglichkeit, an der Spitze noch weiter davon zu ziehen, wenn deren interne Berechnungen stimmen, dass der neue Unterboden nämlich 0,2 Sekunden pro Runde bringen soll.
Ja, vor allen Dingen wird diese Strecke, denke ich, auch Red Bull wieder eher liegen, denn gerade mit den Highspeed-Teilen, die S's und so weiter. Aber ich denke, wenn Australien eines gezeigt hat, dann, dass auch Red Bull offenbar nicht unfehlbar ist. Sie sind lange nicht ausgefallen, aber es war ein Ausfall. Und das kann natürlich jederzeit technisch immer mal wieder passieren. Also ich denke, sie sind zumindest nicht unschlagbar, auch wenn sie sich jetzt verbessern.
Also unschlagbar sind sie mit Sicherheit nicht, aber es wird nach wie vor das Pech oder das Unvermögen der eigenen Truppe bedürfen, damit die Verfolger rankommen. Oder siehst du Ferrari tatsächlich in einer Position, wo die aus eigener Kraft so viel Druck machen können, dass sie Red Bull gefährlich werden? Das geht ja, wir haben es vorher herausgearbeitet, Ohnehin nur dann, wenn sie in der Qualifikation vor den Red Bull, also vor Max Verstappen, stehen, um so dem Rennen quasi einen eigenen Rhythmus aufzuzwängen. Sobald Verstappen von der Pole lossausen kann, ist das Thema an der Spitze eigentlich eh schon wieder gegessen. Das heißt also, Ferrari müsste es irgendwie schaffen, im Qualifying so schnell zu sein und dann vielleicht ein Quäntchen Glück zu haben, dass sie vor den Red Bull landen und dann das Rennen in ihre eigene Dramaturgie zwingen können.
Ja, klingt passend. Ich schaue mir gerade die Statistik an. Also die letzten 5 Jahre in Japan auf der Pole Position 2017 Hamilton, 18 Hamilton, 19 Vettel mit Ferrari und dann 22, 23 Max Verstappen mit Red Bull. Und auch die Sieger Hamilton, Hamilton, Bottas 2019 und dann 22, 23 Max Verstappen mit Red Bull. Also es ist natürlich eine Strecke, die ihm auch liegt, aber in Japan kann immer irgendwas passieren, gerade wenn das Wetter dementsprechend ist. Diese Rennstrecke, ich liebe sie, sie ist mit den S's, mit der 360 R, mit den mit Degner und Co. Also das sind Namen, die bringen schon irgendwie Gänsehaut hoch, wenn man an Rennsport denkt.
Ich habe gerade unterschlagen, dass natürlich auch Ferrari Updates dabei hat, nämlich neu verkleidete hintere Querlenker mit einer etwas anderen aerodynamischen Konfiguration, einer etwas anderen aerodynamischen Auslegung. Ferrari fährt ja ein anderes Hinterachsprinzip in diesem Jahr als der Rest des Feldes. Man ist bei dem Prinzip geblieben aus der Vergangenheit, hat aber daraus eine Multilenkerachse gemacht, sodass die Einstellmöglichkeiten am Heck ein bisschen vielfältiger sind als bei Mercedes und bei Red Bull und bei Aston Martin und auch bei McLaren. Das soll auch mit dazu beitragen, dass diese Neigung der dynamischen Achslastverschiebung eingedämmt wird, dass das Auto also nicht so sehr in die Knie geht oder beim Beschleunigen oder nach vorne einnickt beim Bremsen. Und diese ganz neu entwickelte Mehrlenkeraufhängung am Ferrari, die wird jetzt mit neuen Querlenkern noch einmal verfeinert, mit Querlenkern, die etwas anders im Wind stehen und dadurch eine bessere Anströmung des hinteren Diffusors ermöglichen. Das ist ja momentan das alles Entscheidende. Zum einen eine aerodynamisch stabile Plattform hinzustellen, bei dem das Auto eben möglichst in der Waagerechten bleibt und nicht nickt oder sich aufbäumt. Und eben dann auch das Zusammenspiel aus Heckflügel, aus hinterem Diffusor und aus Unterströmung des Autos so optimal hinzubekommen, dass der Wagen auf die Strecke gesogen wird einerseits, dass sich aber auch hinter dem Heckflügel eine Unterdruckzone herausbildet, die die Überströmung und die Unterströmung dann in sich so vereinen kann, dass das Auto quasi wie ein Knall durch die Luft geschoben wird. Das kann keiner so gut wie Red Bull in diesem Jahr mit dem neuen oder in den letzten Jahren mit dem neuen Konzept. Und Ferrari hat eben versucht, das jetzt mit einer aufwendigeren Hinterachse auch so hinzukriegen. Da gibt es jetzt, wie gesagt, die anders geformten Querlenker. Aber das Ganze wirkt im Moment noch so, als sei Ferrari noch am Tüfteln, wie man wirklich alle Möglichkeiten, alle Nuancen dieser neuen Hinterachse herausarbeiten und nutzen kann.
Klar, die werden immer versuchen, da irgendwie ranzukommen. Nicht nur Ferrari, auch Mercedes, auch McLaren. Auch die sind am Arbeiten. Auch die bringen hier und da Verbesserungen mit. Und wenn wir jetzt auf die Strecke schauen, es ist die einzige Strecke im ganzen Kalender, die in der Form einer Acht ist, also wo die Strecke sich quasi überkreuzt. Und sie hat tatsächlich, weil du sagst, den Mix muss man hinkriegen, auch auf der Strecke muss man den Mix hinkriegen. Das sind schnelle, mittlere und langsame Kurven, viele schnelle Geraden. Und vor allem, sag ich jetzt mal, der erste Sektor, der ist schon sehr Highspeed und der ist schwierig, denn da müssen es die Fahrer gleich richtig hinkriegen. Wenn sich da aber zum Beispiel die Windrichtung verändert oder die Windstärke, eine Böe kommt, dann macht es das für die Fahrer sehr schwierig. Und da sind wir wieder beim Thema Aerodynamik. Die Aerodynamik kann noch so diffizil und noch so ausgefeilt sein. Wenn da so eine Windböe reinweht, dann kann das ziemlich viel verhauen und auch ziemlich viel Probleme bereiten, je nachdem in welchem Moment. Also das kann schon die Performance ganz schön beeinträchtigen. Und vor allem dann auch durch diese schlangenmäßigen S-Kurven, wo wirklich die Fahrer mit ihren Autos ans Limit gehen. Also das Setup, du hast es angesprochen, das ist eigentlich in Suzuka gerade wegen diesen vielen High-Speed-Kurven eher ein High-Downforce-Setup. Und das führt natürlich dann auch wieder zu stärkerer Beanspruchung der Reifen, auch Degradation, da sind wir wieder beim Stichwort, Entschuldigung. Und das kann wieder zu mehreren Stopps führen im Rennen.
Und eine schnellere Strecke, das wissen wir aus der Vergangenheit, aus den ersten paar Rennen, liegt natürlich Red Bull ganz besonders, liegt aber auch McLaren ganz besonders und liegt Mercedes ganz besonders nicht.
Ja, die werden da arbeiten. Wie gesagt, ich hatte ja in Australien mit Toto Wolff auch gesprochen und da muss man, glaube ich, wirklich auch an der Diskrepanz oder an den, sagen wir mal, an den Unterschieden Windkanalergebnisse, Simulator und Rennstrecke im Echt arbeiten. Das kam so aus den Gesprächen raus, zumindest habe ich das mir so rausgezogen. Und er sagt auch, wir hatten eigentlich gelegentlich eine starke Performance in den ersten drei Rennen, hatten aber Probleme, die Performance in den entscheidenden Momenten abzurufen. Und er sagt eben, ja, Suzuka sei eine weitere, sagt Toto Wolff eben in der Vorschau für Japan, es sei eine weitere gute Gelegenheit, die Erkenntnisse auf den Erkenntnissen aufzubauen, die sie bisher gewonnen haben, um das, was sie in Australien geschafft haben, zu analysieren. Und dann geht er auch ganz schnell ein auf die tollen Fans und auf die Technik der Strecke und, und. Also da will er, glaube ich, gar nicht zu viel rauslassen. Und
Nee, also da sieht man dir, ich habe es natürlich nicht gelesen, weil ich Presseinformationen aus gutem Grund so gut wie nie lese. Du gibst mir jetzt gerade recht damit, wenn ich das schon wieder höre. Da hat natürlich wieder ein Pressesprecher sich ausgetobt und irgendeine Aussage ihm so lange im Munde herumgedreht, bis da irgendwas Wachsweiches und halbwegs
die
Positives
böse,
rausgekommen ist.
böse von dir. Die
Naja, ich glaube,
böse.
zumindest versucht man so auf jeden Fall abzulenken davon, dass man wahrscheinlich eher mit der biblischen Einstellung dahin gehen muss, erst linke Wange hinhalten, dann auch noch rechte Wange hinhalten.
Ja, aber es kann eben durchaus auch noch mal anders kommen, je nach Wetter, je nach Bedingungen. Und ja, ich bin gespannt. Also wenn wir haben gerade angesprochen, die Reifen. Wir müssen noch vielleicht die Bremsen ansprechen. Bremse war ja das Problem bei Max Verstappen. Das haben wir ja im letzten Podcast auch schon erläutert mit deinen Details. Die Bremszone vor Kurve 11 ist in Suzuka besonders anspruchsvoll. Die 130R ist eine der schnellsten Kurven. Die wird mit fast 300, also 295 sowas gefahren. Kurve 11 mit 60 km/h die langsamste. Und bei Kurve 11, was ich angesprochen habe, da sind die fast bei 3,5 G durch die Kurve durch, müssen schon Mitte von Kurve 10 anbremsen. Und während Reifenverschleiß und Degradation hoch sind, sind Belastung und Verschleiß der Bremsen in Japan erstaunlich gering.
Was dann heißen würde, dass natürlich selbst eine Schlamperei möglicherweise dieses Mal besser durchgehen würde als bei Max Verstappen zuletzt in Melbourne.
Ja, aber ich glaube, wenn Bremse steckt, dann steckt sie. Da ist jetzt nicht so entscheidend, ob sie viel oder wenig beansprucht hat.
Das
Wenn
war
sie hängt, dann hängt
nicht
sie.
ganz ernst gemeint, natürlich, logischerweise, sondern
Ja,
noch ein Verweis
okay.
auf das, was in Australien tatsächlich passiert ist, wo uns ja auch gewisse Leute wieder Glauben machen wollten, aufgrund von Hornergate sei das hier nun auch eine Sabotage am Auto von Max Verstappen gewesen.
Da wird zu viel geredet und das ist eben der Fluch des Internets, der Fluch dieser unzähligen, ich habe ja nichts dagegen, Fanseiten und. Das ist schon fast so wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Da hat Deutschland gefühlt 80 Millionen Nationaltrainer und jetzt wissen auch alle, was hinter dieser Geschichte steckt und jeder meint, er weiß es ganz genau. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
Naja, bei der Bremse ist es klar, der Mechaniker hat einfach einen Fehler gemacht.
Bei der Bremse ja.
Der Mechaniker hat einfach
Ich
einen
meine
Fehler
jetzt
gemacht, so
die
wie es
anderen Sachen.
immer wieder vorkommen kann. Und auch wenn manche Leute Keyboard Warrior es nicht glauben mögen, tatsächlich denkt zurück an die Rallye Dakar, wo ein Mechaniker einfach vergessen hat, eine Ölablassschraube am Motorrad von Sam Sunderland festzuzurren. Und dem ist die ganze Soße auf den ersten Kilometern rausgeronnen. Oder auch bei der Dakar, wo einfach eine Servopumpe falsch rum eingebaut worden ist und deswegen letztlich sich infolgedessen ein Motorschaden angekündigt hat oder angedroht hat. Bei Nasser Al-Attiyah nämlich steht alles in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Sowas passiert. Es passiert auch im professionellsten Umfeld, auch in der Formel 1, auch wenn da jetzt Leute denken, da sei wunders nicht was geschehen und es könne ja gar nicht, weil Mechaniker machen nie Fehler. Doch, auch Mechaniker machen hin und wieder einfach mal einen Montagefehler.
Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man das auch völlig akzeptiert, dass da jetzt keiner virtuell gesteinigt wird, weil das ist absoluter Schwachsinn. Der werfe den ersten Stein, der absolut unfehlbar sei. Also das ist schon immer passiert und das ist bei diesem Druck und auch bei dieser, wenn du überlegst, was sie an Reisen zurücklegen, an Arbeit, an Zeit und so weiter. Ja. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass so die Teams sich dann hinter ihre Leute stellen. und dann nicht gleich ja, da in das Geschrei einfallen. Kommen wir noch ein bisschen auf die Statistik, die ist einfacher zu handhaben. Weißt du, wie viel Überholmanöver
Nein,
es
nein.
23 vergangenes Jahr in Japan gab?
Natürlich nicht. Ich
Schätz
bin
mal, was
absolut kein
glaubst du?
Statistiker. Ich kann mir knapp nur mein eigenes Alter merken, geschweige denn irgendwelche sonstigen Zahlen.
81 Überholmanöver vergangenes Jahr im Grand Prix im Rennen. Ist das nicht schlecht, oder?
Gab es nicht mal ein IndyCar-Rennen in Texas mit mehr als 340 Überholmanövern im vergangenen Jahr? Aber ist
Naja,
natürlich ein
okay,
Oval. Also kann man nicht vergleichen.
ich
Aber
wollte
klar.
gerade sagen, den Nudeltopf kannst du nicht vergleichen.
Klar, klar.
Safety-Car-Wahrscheinlichkeit 67%, virtuelle Safety-Car-Wahrscheinlichkeit 50%. Und der Weg von der Pole-Position bis zum Bremspunkt in die erste Kurve 277 Meter. Und das, diese erste Kurve, übrigens Japan zum allerersten Mal im April, wenn ich mich richtig erinnere, also zumindest Suzuka zum allerersten Mal im
Suzuka, ja.
April.
Ja.
Das wurde vorgezogen, normalerweise immer im Herbst, im Spätherbst, Oktober. Wird sehr interessant sein, wie es dann jetzt auch wettertechnisch und temperaturtechnisch vielleicht anders ist und wie sich das auswirkt. Denn die Teams haben ja ihre Daten gespeichert von den Vorjahren und werden die jetzt vielleicht ein bisschen anders anwenden müssen. Die meisten Siege, Suzuka, hat der gleiche Mann, der die meisten Pole Positions hat, Michael Schumacher. 8 Poles, 6 Siege. Und da weiß ich, da erinnere ich mich an viele richtig coole Partys, richtig coole Feiern. Suzuka ist für mich Michael Schumacher ausgelassen, fröhlich, begeistert. Norbert Haug, der die mit absoluter perfekten Stimmgewalt in den Karaoke-Hütten die Wände hat zittern lassen. Und Tommo, der Haus- und Hoffotograf von Red Bull Racing, der eine der für mich allerbesten Elvis-Imitatoren oder Imitationen in einer dieser Log-Cabins in Suzuka dargeboten hat.
Suzuka ist aber immer auch Regen und durchaus auch mal sehr, sehr starker Regen. Und so gibt es auch an diesem Wochenende die Vorhersage, dass es zumindest an einem Trainingstag regnen soll. Und es gab ja sogar eine Tsunami-Warnung zwischendurch. Das Erdbeben, das Taiwan erschüttert hat am Donnerstag, hat an dermaßen hohe Wellen geschlagen vor der Küste von Suzuka, dass es da bis in die Region Shikoku-Zu hinein eine Tsunami-Warnung gegeben hat. Man vergisst gerne mal, dass Suzuka tatsächlich am offenen Meer liegt, weil es keinen direkten Meereszugang, keinen direkten Meerblick sozusagen hat. Man ist da oben schon wieder im Gebirge drin. Aber eben diese Hafenstädte wie zum Beispiel Shiroko, die waren von der Tsunami-Warnung betroffen. Die ist mittlerweile zurückgenommen worden. Aber auch das haben wir ja schon erlebt, dass es da durchaus Erdbeben und sonstige Scherze geben kann in Suzuka.
Absolut. Ich erinnere mich noch an ein Erdbeben, als ich im Fahrerlager stand und irgendwie dachte so, oh, der sagte gestern Abend, aber es war so, und man hat es schon gemerkt, aber es hat jetzt nichts gewackelt, es ist nichts passiert. Ich erinnere mich an Japan Grand Prix, wo wir wegen Sturm, Tsunami und was sind das dann da? Tornados, Hurricanes, wie
Taifune,
heißen die in
Taifune.
diesem Raum? Sturmwarn, Taifunwarnung im Hotel bleiben
Ja.
mussten. Aber es ist nichts passiert, also Gott sei Dank. Und am nächsten Tag fuhr auch die Bienenbahn wieder im Vergnügungspark, in den ja die Strecke eingebettet ist. Für mich ist Suzuka einfach immer wieder diese unbeschreiblich fantastischen japanischen Fans, die sich Kostüme ausdenken, die einen Rennfahrer samt Helm und Augenfarbe so stilecht häkeln oder stricken, dass man echt denkt, so, wow, das müsste eigentlich ein Foto sein. Die haben einen DAS-Flügel auf ihrer Kappe, wo sie dann auf den Knopf drücken und dann geht der Flügel hoch und runter. Also die japanischen Fans sind sensationell.
Und sie haben leider bedauernswert wenig zu jubeln jedes Mal. Es gab ein einziges Mal einen Japaner auf dem Treppchen, nämlich ausgerechnet Aguri Suzuki, der das einmal im Jahr geschafft, einmal in seiner Karriere geschafft hat, Dritter zu werden. Der frühere Zugspeed-Pilot, der dann auch bei der Russ Lamborghini gefahren ist und der sein eigenes Team gehabt hat. Einmal ist Takuma Sato im Team von Aguri Suzuki, von Super Aguri, in die Punkte gekommen. Das haben die japanischen Fans damals gefeiert, als wäre es ein Treppchenplatz. Und jetzt haben sie nur noch Yuki Tsunoda im Hinterbänkler-Team Racing Bulls, also der ehemaligen Toro Rosso Alpha Tauri-Mannschaft. Yuki Tsunoda immerhin ist imstande, Daniel Ricciardo ordentlich das Leben schwer zu machen und Daniel Ricciardo dermaßen das Leben schwer zu machen, dass dessen Formel-1-Karriere mittlerweile am seidenen Faden hängt.
Ja, wobei auch da viel wieder Social Media und Keyboard Warrior, die hier den Danny Ricciardo gleich abschreiben. Ich denke schon, dass die Racing Bulls sich das wohl überlegen. An Danny Ricciardo hat A, eine große Fanbase, aber B, viel Erfahrung. Und klar lauert hier ein Liam Lawson nach Glanzleistung im vergangenen Jahr in den Startlöchern. Aber wie schnell so eine Glanzleistung eines Youngsters und Neulings auch dann wieder, sagen wir mal, verblassen kann, haben wir an Nyck de Vries gesehen, den man auch hochgehievt hat ins Formel-1-Team, als den Wunderfahrer und dann relativ schnell wieder verabschiedet hat. Also da wäre ich jetzt vorsichtig, denn ein Danny Ricciardo ist schon eine Bank, denke ich, mit seinem Können. Und Laurent Mekies, der Teamchef der Racing Bulls, sagt, wer im Mittelfeld die Nase vorn hat, ist Sechster. Und das sind wir im Moment. Es ist aber noch eine lange Saison. Wir wissen, dass sich die Reihenfolge wieder verschieben wird. Und das hängt davon ab, Verbesserungen an den Autos, wie die funktionieren, wie die einschlagen, wie gut die Rennstrecke und die Bedingungen zu dem einen oder anderen Rennauto passen. Und wer sich durchsetzen will, so Mekies, der muss effizient entwickeln und das Rennwochenende so perfekt wie möglich umsetzen. Das heißt, sie nutzen natürlich auch jeden Kilometer, den sie auf der Rennstrecke fahren, ob Punkte oder nicht, für die Entwicklungsarbeit, weil es halt keine Tests mehr gibt.
Ein Team, das in derselben Suppe mitschwimmt, ist Williams. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Die haben sich in Melbourne reduzieren müssen auf nur noch ein Auto, weil einfach nach dem Unfall kein Ersatz-Monocoque dabei gewesen ist. Mittlerweile ist klar, Williams ist nicht das einzige Team, dem es genauso gehen würde. Wenn ein weiterer Totalschaden einstellt, dann müssten auch andere Teams aus dem hinteren Mittelfeld ein Auto stilllegen, zwangsweise. Das wird nicht nur Williams betroffen. Haben zunächst alle gedacht, es sei nur Williams. Ich auch. Mittlerweile weiß ich, da gibt es auch andere, die es betreffen würde, mit exakt demselben Schicksal. Williams hat es geschafft, das verunfallte Auto von Alexander Albon aus dem Albert Park in Melbourne wieder aufzubauen. Dieses Chassis kriegt nun allerdings nicht Alexander Albon, sondern es bekommt stattdessen Logan Sargeant, den Gebrauchtwagen mit Unfallschaden, während Albon auf seinem Einsatzauto, dem ehemaligen Einsatzauto und Stammfahrzeug von Logan Sargeant, kleben, sitzen, hocken bleibt, je nachdem. Ganz einfach, weil das intaktere Auto ist. Damit ist ganz klar gezeigt, intern, was man von Alex Albon und im Vergleich dazu von Logan Sargeant hält, ist allerdings auch eine richtige realistische Einschätzung. Denn Alexander Albon ist der klar bessere Fahrer als der US-Amerikaner. Der lässt das klaglos mit sich machen. Und die große Frage ist jetzt eben, wie weit hat dieser Wiederaufbau das Entwicklungsprogramm von Williams durcheinander geworfen? Und kann Williams jetzt tatsächlich seine wahre Stärke ausspielen, mit der man eigentlich der Papierform nach in Suzuka an der Spitze dieses Mittelfeldes sein müsste? Denn das Auto scheint gerade für diese Art von Strecke besser zu sein als ein Racing Bull und erst recht als die Katastrophe von Sauber und auch als der Haas. Aber das kann jetzt durcheinander geworfen sein, eben durch den Fahrplan, dass man dort viel, viel Arbeitskraft gebunden hat durch den Aufbau dieses de facto Totalschadens.
Ja, das wird sicherlich interessant sein zu sehen. Ich meine, vor dem Australien Grand Prix hat zum Beispiel der CEO der Racing Bulls, Peter Beyer, gesagt, es sei halt einfach unheimlich schwer, Punkte zu holen, wenn die besten fünf Teams keine Fehler machen und dass sein Team beispielsweise Tag und Nacht vor dem Australien Grand Prix gearbeitet hat, um den neuen Flügel für Australien fertig zu haben. Und das hätte dann halt eben am Rennwochenende auch geholfen. Also das sieht schon, da sieht man, dass die Teams auch jetzt zur Saisonanfang wirklich gerade die kleineren auf Anschlag sind und auf Anschlag arbeiten und da quasi, ja, mal ist es halt eben auch nur ein Flügel oder ein Unterboden, der fertig ist. Und dann ist, wie du sagst, die Entscheidung, wer bekommt das?
Bei McLaren, die eine deutliche Klasse oberhalb von Williams und Konsorten angesiedelt sind in der momentanen Hackordnung, gibt es ein bisschen Unruhe hinter den Kulissen, weil ein gerade erst neu verpflichteter Ingenieur schon wieder gesagt hat, den Job, den man mir jetzt zugesteht innerhalb der Hackordnung, das war eigentlich nicht der Beruf, wegen dessen ich angeheuert habe bei McLaren. Also gehe ich lieber wieder.
Ja, also ob das wirklich war oder wie das wirklich alles war, also das ist zumindest die offizielle Version. Ich schaue gerade nach. Ich habe die Mitteilung dazu gekriegt. Ich suche die gerade parallel, weil du mich jetzt hier damit leicht kalt erwischt hast. Nein, ich finde sie jetzt gerade nicht. Aber das war tatsächlich, man hat sich, also ist es auch selten, dass bei einer Trennung von einem Ingenieur oder Teammitglied dieser Mensch auch noch mal zu Wort kommt. Normalerweise ist das ja, wir haben uns getrennt und wir sagen Danke und gut war die Zeit. Aber in dem Fall kam der gute Mann, entschuldige, mir ist jetzt der Name auch gerade mal nicht, warte, ich gucke ihn gleich nach, kam auch der gute Mann zu Wort und hier, Organization, hier habe ich es. Organizational Updates. Also, Rob Marshall übernimmt die Rolle des Chefdesigners. Neil Hudley wird jetzt technischer Direktor Engineering. Peter Prodomo bleibt technischer Direktor der Aerodynamics und der technische Direktor Performance, Andreas Steller, arbeitet dahin weiter. Und gegangen ist David Sanchez, der sagt, ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, hier bei diesem Team gearbeitet zu haben, aber die Rolle, die wir uns so vorgestellt hatten und der wir zu der ich, also wir, ich, das Formel 1 wir zugestimmt hatten, hat nicht zur Realität der Position gepasst, die ich vorgefunden habe. Ich verlasse das Team mit Respekt für die Teamführung, Bewunderung für die Konzentration
Und so
meiner,
weiter, ja.
ja genau. Also er freut sich auf seine nächste Challenge, aber eben tatsächlich, die haben sich geeinigt, dass die Position einfach so nicht da ist oder nicht vorhanden ist oder nicht so auszufüllen ist, wie man sie ihm angeboten hatte.
Was im Umfeld von Zak Brown, dem McLaren-Teamchef, nun beileibe nicht zum ersten Mal passiert. Da gibt es ja auch immer noch diese Komödie rund um in der IndyCar-Serie um Alex Palou, den Spanier, den man eigentlich hätte haben wollen, von Chip Ganassi loseisen, der dann auch mal jede Menge Verträge unterschrieben hat, McLaren und Ganassi gleichzeitig, und der dann von Chip Ganassi allerdings zurückgezwungen wurde in seinen Kontrakt, sodass jetzt McLaren dort eine 23 Millionen Dollar Schadenersatzklage für den armen oder gegen den armen Alex Palou ausgestellt hat. Auch dort hat Zak Brown mit Verträgen ein bisschen sehr hin und her jongliert und versucht, Leute gegeneinander auszuspielen und Positionen zu schaffen, die so nicht da gewesen sind im Umfeld dieser ganzen Palau-Personalie. Kommt nicht überraschend, dass sowas in der Formel 1 auch vorkommt, ist allerdings momentan auch im Großen und Ganzen ein bisschen zu werten, weil es ja viele Abwerbeversuche, viele tatsächlich erfolgreiche Abwerbungen auch gerade gibt. Nicht von Adrian Newey, da rede ich jetzt mal nicht von, auch wenn man dem jetzt sagt, er sei mit Christian Horner N2 und würde sofort weggehen. Es geht momentan tatsächlich eher um diese ominöse zweite Ingenieursreihe, von denen viele anonym sind in der breiten Öffentlichkeit und die jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Eine ganze Horde von Red Bull-Leuten ist dort umworben von Ferrari. Allerdings nicht, wie schon mal gesagt wurde, im Zuge der Horner-Affäre, sondern schon seit Baku im vergangenen Jahr gibt es dort die Angrabeversuche mit der goldenen Schaufel von Frédéric Vasseur, dem Ferrari-Teamchef. Und da kommen jetzt plötzlich Namen ins Spiel, die tatsächlich nur Insidern ein Begriff sind, die natürlich viel Wissen von diesen vermeintlichen Lichtgestalten wie einem Adrian Newey beispielsweise mitnehmen und die auch wissen, wie man dieses Wissen, dieses Können quasi implementiert in eine Organisation hinein. Und wenn man also mal sich bei Ferrari tatsächlich realistisch umhört, dann wissen die schon, dass sie Adrian Newey nicht kriegen werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern dass sie dann versuchen müssen, aus sich, aus dem Fundus all jener Ingenieure zu bedienen, von denen die Ferraristi wissen, die haben bei Newey gelernt, die wissen, was Newey macht und kann, und die wissen auch, wie man das entsprechend umsetzen kann. Und da ist momentan gerade eigentlich viel mehr Bewegung am Markt als in der absoluten Top-Personalie, die uns momentan glauben gemacht wird.
Bewegung ist auch im Markt der Musik. Yuki Tsunoda, Lokalmatador, würde am liebsten eine Band gründen mit anderen Formel-1-Fahrern. Er würde sie die Racing Dreaming, nee, Mustache Dreamers, also die träumenden Schnurrbärte nennen. Und dabei würde er anheuern Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen. Nicht mitmachen darf Pierre Gasly, der ist nicht sein Rock-Style. Also Tsunoda würde tatsächlich eine Rockband gründen. Pierre ist aber trotzdem immer noch sein bester Freund im Fahrerlager und am liebsten in Urlaub fahren, hat uns Tsunoda verraten, würde er tatsächlich mit Sergio Perez.
Und dann möge er nach Amerika telefonieren. Da ist Colton Herta nämlich Schlagzeuger an einer Punkrock-Band. Das wäre dann eine veritable Verstärkung aus der IndyCar-Serie noch mit rein. Das sagst du natürlich deshalb, weil Yuki Tsunoda erstens Lokalmatador ist, zweitens vor allen Dingen natürlich auch von Honda so ein bisschen ins Rampenlicht mitgerückt wird an diesem Wochenende. Denn es ist immer noch Auch wenn Honda sich so ein bisschen behuscht in den Hintergrund gehalten hat in den letzten Jahren zu Zeiten der Transformation. Das hier ist immer noch das Heimrennen von Honda und es gibt immer noch eine riesige Erwartungshaltung an diese traditionelle japanische Marke. Man darf ja auch nicht übersehen, dass Honda in Japan, in der Heimat, anders als bei uns, im Rufe steht, das Ferrari Japans zu sein. Also Entwicklungshoheit, sportliche Dynamik, all das, was Ferrari in Europa nachgesagt wird, das sagen die Asiaten, das sagen die Japaner Honda nach. Darum auch die große Begeisterung eben im Lande für diese Marke Honda. Und darum auch immer wieder das Bemühen, die in Japan, zumindest zum Japan Grand Prix, aus der Verhuschtheit wieder rauszuziehen. Das ist nur der erste Schritt. Mittlerweile dreht sich das Bild sowieso wieder. Sie werden bei den 24 Stunden von Le Mans antreten. Sie haben also ihr auferlegtes Gelübde, nie wieder Verbrenner im Motorsport einzusetzen und überhaupt alles ist böse. Das haben sie schon wieder zurückgenommen, weil sie gemerkt haben, dass es eben doch nur mit dem Technikmix geht. Und es wird auch in der Formel 1 wieder mit Honda weitergehen, das wissen wir ja mittlerweile. Und das hier ist jetzt quasi so eine Art Brückenkopf, mit dem sie hier Yuki Tsunoda bespielen.
In der Tat. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf das Wochenende. Wird mit Sicherheit interessant, wie immer.
Alles Weitere dann am Montag nach dem Grand Prix. Viel Spaß damit.
Sayonara.
So, jetzt aber nichts wie ab über die Grenze nach Heerenveen in den friesischen Teil der Niederlande. Ice Speedway steht als nächstes auf dem Programm. Riesige Vorfreude für diese unglaubliche, spektakuläre Motorsportart. Es gibt wahrscheinlich nichts Verrückteres, was man als Motorsportfan erlebt haben muss, als einmal beim Ice Speedway gewesen zu sein. Und wer einmal dort gewesen ist, den zieht es immer wieder dorthin. Dafür bin ich ja nicht zuletzt das beste Beispiel. Ich habe als junger Journalist meine Karriere unter anderem auch im Ice Speedway begonnen, mit Rennen am Frankfurter Ratsweg oder auch im Berliner Horst-Dohm-Stadion, war dann später mal Bahnsprecher, Hallensprecher beim Master of Spikes in Berlin-Hohenschönhausen, war unter anderem auch in Inzell unterwegs und auch in Heerenveen und in Assen schon zu Gast bei den dortigen Eisspeedway-Veranstaltungen. Ja, sogar schon mal in Saransk in Russland und in der Nähe von Moskau bei Rennen im legendären Ice Speedway Mekka Russland und auch in Schweden in Karlstad schon im Stadion. Es gibt nichts Faszinierenderes, aber auch nichts Wahnsinnigeres als diesen Sport mit ihren 2,8 Zentimeter langen Spike-Nägeln in den Reifen und mit Fahrern, die noch echte Helden sind. Wer noch nichts vorhat, den sollte es über die Grenze treiben am Samstag in Richtung Heerenveen. Max Niedermayer, 2 WM-Punkte Rückstand auf Martin Harahiltunen, den zweimaligen Titelverteidiger. Es wird ein Spektakel im Tialf-Eisstadion, eine Eisschnelllaufanlage in Heerenveen, das im Motorsport seinesgleichen sucht. Ich bin da und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort vielleicht zu begegnen und ansonsten ein wahnsinniges Wochenende zu erleben. Bis bald, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. We'll be right back.